Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Da ist ein Frachtflugzeug, das plötzlich in Flammen aufgeht und abstürzt. Da ist ein Unterseekabel in der Ostsee, das auf ominöse Weise durchtrennt wird. Und da ist ein deutscher Rüstungschef, der nur knapp einem Attentat entgeht. Russland führt Krieg und nimmt dabei immer öfter den Westen ins Visier.
Es geht Russland wirklich langfristig darum, Angst zu säen, für Verunsicherung zu sorgen, disruptive Politiker an die Macht zu bringen, aber auch einfach Sand ins Getriebe der europäischen Demokratie zu bringen.
Wir sprechen heute darüber, wie Putins Regime Europa und die USA sabotiert und terrorisiert. Und darüber, ob der Kreml mit hybrider Kriegsführung und Propaganda es schafft, den Westen zu bezwingen. Anna-Julia Fink, du bist Journalistin beim Standard und du hast dir für eine Recherche eine Reihe von mysteriösen Vorkommnissen im Westen und in Europa angesehen. Und dazu gehört auch ein Frachtflugzeug des Paketdienstes DHL, das vor kurzem abgestürzt ist. Das war in Vilnius in Litauen und schon kurz darauf mehrten sich die Berichte, dass das kein reiner Unfall gewesen sein könnte. Was ist denn da passiert?
Also dieses Frachtflugzeug hat sich am Montagmorgen aufgemacht von der deutschen Stadt Leipzig aus, eben in die litauische Hauptstadt Vilnius. Es flog im Auftrag des deutschen Postdienstleiters DHL und das Flugzeug war auch schon fast da und musste dann aber laut DHL-Angaben ungefähr einen Kilometer vor dem Flughafen eine Notlandung einleiten. Das versuchte zu landen, das Flugzeug, erreichte die Landebahn aber nicht und stürzte dann ab. Und von den 4 Besatzungsmitgliedern starb eine Person und die 3 weiteren wurden verletzt. Und die Maschine stürzte über Wohngebiet ab, verletzte vor Ort aber niemand. Sie hat knapp ein Wohnhaus verfehlt. Was genau geschehen ist, ist unklar. Es laufen gerade Untersuchungen, auch aus dem Ausland sind Expertinnen und Experten vor Ort. Was sich inzwischen abzeichnet, ist, dass es keinen Notfall gegeben haben dürfte und auch sonst keine Unregelmäßigkeiten beim Landeanflug. Und es gibt keinen Hinweis auf verdächtige Fracht. Und ganz insgesamt geht man bis jetzt nicht von Sabotage oder gar einem Terroranschlag aus. Man glaubt eher, dass es sich um einen technischen Defekt oder menschlichen Fehler handeln dürfte. Das sagen zumindest Offizielle vor Ort. Aber, und hier kommt das große Aber, Sabotage wird zumindest nicht ausgeschlossen. Auch in diese Richtung wird ermittelt.
Welche Hinweise gibt es denn, dass es sich doch um Sabotage handeln könnte, auch wenn man jetzt prinzipiell nicht davon ausgeht, dass es das war?
Also von politischer Seite, und zwar von sämtlichen Ländern, die hier involviert sind, also Deutschland und Litauen, in erster Linie heißt es, dass dieser Verdacht einfach deshalb im Raum steht, weil wir in den Zeiten leben, in denen wir nun mal leben jetzt gerade. Und der Grund, warum man auch in diese Richtung ermittelt, ist, dass es vor allem im Jahr 2024 jetzt immer mehr Vorfälle gegeben hat, die als Sabotage gedeutet wurden und hinter denen Russland vermutet wurde, auch von Seiten der Politik, von Seiten der Sicherheitsbehörden. Im Gegensatz zu früher sind dabei auch neben militärischen vor allem auch zivile Ziele ins Visier geraten. Und die deutschen Sicherheitsbehörden warnen ja schon seit dem Sommer vor sogenannten unkonventionellen Brandsätzen, die von Unbekannten über Frachtdienstleister verschickt werden. Es gab auch einen ähnlichen Vorfall im Juli. Damals soll ein aus dem Baltikum verschicktes Paket im DHL-Logistikzentrum in Leipzig einen Brandsatz enthalten und dann Feuer gefangen haben. Und dass dieses Paket nicht erst in der Luft zu brennen begonnen hat, sondern noch am Boden lag an einem puren Zufall, weil der Start der Maschine sich verzögert hatte. Und gerade brennende Pakete und dabei vor allem DHL-Pakete, also die des deutschen Postdienstleisters, die sind jetzt gerade in den letzten Monaten häufiger vorgekommen.
Das heißt, selbst wenn man das jetzt nicht direkt oder sofort nachweisen kann, dass es Sabotage war, es gibt zumindest äußere Umstände und Indizien, die darauf hinweisen, dass es sich um Sabotage handeln könnte. Du hast schon angesprochen, das war nicht das erste Mal, dass man von Sabotage gesprochen hat. Vergangene Woche wurde in der Ostsee ein wichtiges Datenkabel zerstört. Wird dahinter auch ein russischer Anschlag vermutet? Was wissen wir denn darüber?
Genau, also vergangene Woche am Montag wurde ein Defekt an einem Unterseekabel entdeckt, das im Meer zwischen Finnland und Deutschland verläuft. Und die ersten Reaktionen fielen noch nüchtern aus. Es hieß ja, sowas kann immer wieder mal passieren, aber nur ein paar Stunden später klang es dann deutlich anders. Und aus dem Außenministerium beider Staaten, also Deutschland und Finnland, gab es dann eine gemeinsame Stellungnahme. Und darin hieß es dann, dass dieser Vorfall unter Anführungszeichen sofort Verdacht auf absichtliche Beschädigung auslöst. Und in dieser Erklärung wurde auch Russland ausdrücklich erwähnt. Und zwar hieß es darin, dass die Sicherheit Europas nicht nur durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bedroht sei, sondern eben auch durch hybride Kriegsführung sogenannter böswilliger Akteure. Das ist das Zitat. Und dazu muss man auch wissen, dass es keine 48 Stunden vor der Entdeckung des Defekts an diesem Kabel in der Ostsee noch einen Vorfall gab. Da wurde ein weiteres Telekommunikationskabel beschädigt, und zwar diesmal zwischen der schwedischen Insel Gotland und Litauen. Und dieses Kabel stellt gut ein Drittel der litauischen Internetkapazität sicher. Und auch das waren nicht die ersten Vorfälle dieser Art in der Ostsee.
Pakete, die in Brand aufgehen, Unterseekabel, die durchtrennt werden. Du hast schon das Schlagwort hybride Kriegsführung angesprochen. Gibt es denn weitere Beispiele, die belegen oder die darauf hindeuten, dass hier tatsächlich Sabotage im Westen durchgeführt werden könnte?
Ja, also wenn man gleich mal bei den Unterseekabeln bleibt, dann haben die US-Geheimdienste schon im September ihre europäischen Partner vor, Zitat, erhöhter russischer Aktivität rund um Unterseekabel gewarnt und konkret vor Drohnen, die von zivilen Schiffen entsendet werden. Und an diesen Kabeln, muss man sich ja vorstellen, hängt unser gesamtes Internet und damit ein Großteil unseres Lebens im Alltag. Und die Briten beispielsweise haben auch schon 2023 mehrere Kriegsschiffe entsendet, um ihre kritische Infrastruktur wie Unterwasserkabel und Pipelines besser zu beschützen. Und auch da haben sie dezidiert vor einer russischen Gefährdung gesprochen. Und es ist auch nicht das Einzige, was jetzt Russland unter dem Begriff hybride Kriegsführung vorgeworfen wird. Das ist zunächst einmal ein nicht ganz so klar definierter Begriff, aber gemeint ist damit vor allem jede Art von Kriegsführung, die unter der Schwelle des offenen, bewaffneten Angriffs eines Landes gegen ein anderes Land fällt. Mhm. Darunter fällt alles von Spionage, also eher klassischer Geheimdienstarbeit, aber auch Hacking, Cyberangriffe, Desinformation, Manipulation der öffentlichen Meinung, das Bezahlen von Politikerinnen und Politikern oder auch von Medien zum Zweck der Beeinflussung der öffentlichen Meinung, Anschläge, die Unterstützung von Terror, die Unterstützung von organisierter Kriminalität bis hin zum Mord. Und das alles ist nicht neu, es ist auch keine rein russische Erfindung, das gab es auch schon in der Sowjetunion. Es ändern sich aber die Mittel. Und das alles soll insgesamt Chaos und Angst schüren und zur Schwächung des Gegners führen. Und idealerweise zieht man dabei auch einen Teil des Gegners auf seine Seite, also einen Teil der Bevölkerung beispielsweise. Und Beispiele für Sabotage, wir haben schon über brennende Pakete gesprochen, brennende Einkaufszentren, in Flammen stehende Logistikhallen, gestörte GPS-Signale, gestörte Funkverbindungen, plötzlich auftretende große Migrantenbewegungen an der russisch-finnischen Grenze oder auch an der polnisch-weißrussischen Grenze. Weißrussland ist ja ein enger Verbündeter Russlands. Und das reicht aber bis hin zu konkreten Anschlagsplänen, die auch aufgedeckt wurden. Also beispielsweise soll es sehr konkrete Mordpläne gegen den Chef des wichtigsten deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall gegeben haben. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass Deutschland zweitwichtigster militärischer Unterstützer der Ukraine ist hinter den USA. Und all diese Beispiele von Sabotage, die ich jetzt genannt habe, sind in ganz Europa passiert. Aber sie treffen vor allem jene Länder, die vehement gegen Russland auftreten und die auch am vehementesten an der Seite der Ukraine stehen. Und immer öfter führt die Spur dabei nach Russland, wobei Moskau jetzt nicht nur auf professionelle Agenten setzt, sondern auch auf die sogenannten Wegwerfagenten. Das können Doppelstaatsbürger sein, das können aber auch Deutsche oder Polinnen etwa sein, die sich online rekrutieren lassen und eben gegen Geld dann bestimmte, unter Anführungszeichen, kleinere Taten durchführen.
Gibt es denn Hinweise darauf, dass so eine Art der verdeckten Kriegsführung auch Österreich bereits betroffen hat?
Ja, die gibt es, aber vergleichsweise weniger. Also zum einen ist Österreich jetzt kein NATO-Land, es unterstützt die Ukraine, aber eher indirekt, es verschickt keine militärische Hilfe. Es galt lange Zeit und gilt immer noch als tendenziell russlandfreundlich und ist im geopolitischen Sinne jetzt nicht das allerwichtigste Land. Aber was man hier kennt, sind Desinformationskampagnen, wie sie ganz Europa oder der ganze Westen auch kennt, auch in den USA. Und es gibt natürlich enge Verbindungen von Politikern nach Russland, vor allem auf Seiten der FPÖ. Und was auch dazugehört mittlerweile zum Alltag hier, sind Hacking-Angriffe. Also vor allem merkt man das immer wieder rund um Wahlen, etwa bei der EU-Wahl im Juni oder auch bei den Nationalratswahlen jetzt im September. Da wurden auch sämtliche Homepages von Politikern angegriffen. Also auch im Innenministerium heißt das, das ist mittlerweile Alltag.
Russische Angriffe auf österreichische Infrastruktur. Keine Seltenheit mehr. Vielen Dank für diesen Einblick, Anna-Julia Fink.
Vielen Dank.
Und wir sprechen jetzt gleich noch weiter darüber, wie Russland diesen Krieg gegen den Westen immer offener führt und ob es darauf eine Antwort gibt. Wir sind gleich zurück.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Fabian Sommerwiller, du hast zusammen mit Anna-Julia diese Geschichte recherchiert. Und wir haben jetzt schon einige Beispiele gehört, was Russland im Westen anrichtet. Von Sabotageaktionen bis hin zu Mordanschlägen. Wie macht das der Kreml denn genau? Wie geht er dabei vor und wie schafft er es auf diese Art und Weise, auf diese sehr schlagkräftige Art und Weise, den Westen zu sabotieren und zu terrorisieren?
Ja, man muss einerseits mal festhalten, Russland hat jetzt auch auf eine Kriegswirtschaft umgestellt. Also Russland hat auch Mittel und, sage ich mal, das Interesse, das durchzusetzen, ist auch bereit, dafür Geld auszugeben. Prinzipiell, aber wie wir von Julie gehört haben, ist es auch eine lange sowjetische Tradition schon. Also die Russen haben da nicht nur sehr viel Erfahrung, sondern sie haben eben auch eine Tradition, in der sie solche, sage ich mal, Taten setzen. Und da sind natürlich in erster Linie die Geheimdienste von Russland sehr fähig und ja, auch sehr beharrlich. Ich habe da mal mit dem Geheimdienstexperten Thomas Riegler gesprochen und der hat gesagt, der größte Unterschied zwischen unseren Geheimdiensten und jenen der Russen sind auf ihrer Seite vor allem die Langfristigkeit und die Beharrlichkeit, die zählen, aber auch die Rücksichtslosigkeit und dass sie keine Scheu vor Gewalt haben. Das haben sie in letzter Zeit einfach auch erst einmal eindrucksvoll gezeigt. So richtig ist es seit 2011 losgegangen mit der Sprengung von Munitionsdepots in Osteuropa vor allem, aber jetzt hat sich das seit 2020 wirklich klar intensiviert und man sieht einfach, mehrere Experten sagen, Russland hat einfach hier die Masken fallen gelassen. An vorderster Front ist hier sicher der militärische Auslandsgeheimdienst GU, beziehungsweise besser bekannt unter GRU, seinem alten Namen, zu erwähnen, die wirklich, sage ich mal, diejenigen sind, die meistens so die richtige Drecksarbeit machen, Mordanschläge, ja, sage ich mal, Entgleisungen von Zügen, aber auch so Durchschneiden von Kabeln, wie wir das jetzt eben gehört haben. Aber was wir eben auch gehört haben, und da habe ich dazu ein interessantes Forschungspaper gelesen, ist so eine Art Gig-Economy, die sich jetzt auch in Russland quasi in dieser hybriden Kriegsführung durchsetzt. Sprich, dass man eben, wie die Julie schon gesagt hat, einfach online auch sich Freelancer quasi anstellt, dass man auf Telegram und auf anderen Kanälen einfach versucht, Leute anzuwerben, die tendenziell pro-russisch oder anti-westlich eingestellt sind und sich ein gutes Geld dazu verdienen wollen. Dann macht man sich sozusagen die Hände nicht noch direkt schmutzig, weil diese ganz Sabotageakte, also nicht nur teuer sind, wenn du eigene Agenten hinschickst, sondern auch gefährlich ist. Die können natürlich gefangen genommen werden. Und da sieht man so quasi ein bisschen den Kapitalismus sich ausbreiten, dass man einfach sagt, okay, wir sourcen das einfach out und wir holen uns da ein paar Leute dazu. Also auch so schafft es Russland, das zu machen.
Hast du einen Einblick für wie viel Geld Menschen bereit sind, das Risiko einzugehen, um im Auftrag von Russland Sabotageaktionen durchzuführen oder auch Anschläge durchzuführen und wie viel Schaden auf der anderen Seite Russland damit tatsächlich bewirkt im Westen?
Man hört immer wieder, dass es da um zigtausend Euro für, je nachdem, was man halt macht, sage ich mal, ein Feuer legen oder jemanden umbringen, sind zwei Paar Schuhe. Mhm. Es ist immer schwierig auch zu sehen, okay, wie viel kostet Russland das Ganze? Man weiß, dass sie bereit sind, viel Geld dafür auszugeben, aber im Vergleich, darum geht es auch Russland gar nicht jetzt so großen finanziellen Schaden irgendwo anzurichten. Ja, mei, eine Lagerhalle, die da explodiert ist, kostet viel Geld. Insgesamt sind wahrscheinlich die ganzen Anschläge kommen auf einige Millionen Dollar, Euro Schaden. Aber das ist nicht das, was Russland wirklich erreichen will. Was wir jetzt schon gesehen haben, sind einige Dutzend Verhaftungen russischer Agenten. Also man sitzt schon noch auf eigene Agenten, aber nicht alle sind jetzt unbedingt, kommen jetzt aus dem GRU und sind Geheimdienstler im klassischen Sinne, sondern manche haben sich einfach anwerben lassen.
Julie hat schon erwähnt, dass Russland da vor allem Länder ins Visier nimmt, die der Ukraine nahestehen, die Russland eher feindlich gesinnt sind. Aber kannst du nochmal erläutern, wieso macht Russland das auf diese Art und Weise und was hat Russland davon?
Also ich habe auch für diese Recherche mit Michael Zinkernel, dem Direktor des AIES, des Austria Institute für Europa und Sicherheitspolitik, gesprochen. Und der sagt, es geht gar nicht per se so um diesen Ukraine-Faktor, die Unterstützung der Ukraine. Russland spielt eher, sage ich mal, dieses Long Game. Es geht wirklich um die Unterminierung der Demokratie. Es ist jetzt halt aktuell sehr brennend mit diesem Beispiel Ukraine, mit dem Krieg, den wir da erleben. Aber es geht Russland wirklich langfristig darum, Angst zu sehen, für Verunsicherung zu sorgen, disruptive Politiker an die Macht zu bringen, Öl ins Feuer zu gießen, könnte man sagen, aber auch einfach Sand ins Getriebe der europäischen Demokratie zu bringen. Das ist dieser Krieg, den man da gegen den Westen führt und gegen die westliche Demokratie führt. Da sind Russland fast alle Mittel heilig, das zu machen.
Was ich daran spannend finde, an der Art und Weise, wie hier verdeckt Krieg geführt gegen den Westen und wie lange auch schon verdeckt Krieg geführt wird, ist, dass wir, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, wir im Westen meine ich, seither eigentlich immer darüber sprechen, welche roten Linien der Westen nicht übertreten darf, um Putin nicht weiter zu provozieren, um diesen Krieg nicht weiter eskalieren zu lassen. Aber wenn das stimmt, was Russland da angeblich macht, dann ist es ja schon bereits eine Art Krieg, die Russland gegen den Westen führt. Heißt das im Umkehrschluss, wir müssten auch schon längst handeln und uns viel vehementer verteidigen?
Du hast jetzt mehrere Male gesagt, dass es eine verdeckte Kriegsführung ist und das ist es eben nicht mehr. Seit 2022, seit der Vollinvasion der Ukraine, hat Russland wirklich die Masken jetzt komplett fallen gelassen. Es ist nicht mehr interessiert daran, diese ganzen Sabotageakte jetzt besonders verdeckt zu machen. Die, auf gut Deutsch, die scheißen sich nichts mehr. Mhm. Es ist mittlerweile ein offener Krieg gegen den Westen. Sie sprechen das ja auch so aus. Sie sagen ja, man befinde sich quasi in einem Krieg gegen den kollektiven Westen, wie sie das immer nennen. Man muss das mittlerweile einfach anerkennen auch und akzeptieren, dass es eine Tatsache ist, dass wir uns auch in einem Krieg befinden, auch wenn wir den nicht wollen. Ein anderer Akteur, nämlich Russland, drängt uns den quasi auf oder stülpt uns den drüber. Dann muss man sich halt auch diesem Krieg stellen. Es ist jetzt nicht sonderlich ratsam, vielleicht immer Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Also ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass europäische Staaten auch Sabotageakte in Russland begehen sollen. Aber man muss schon wirklich akzeptieren und sich verteidigungstechnisch, sage ich mal, auf die Hinterbeine stellen, wie es immer wieder heißt, und das annehmen so quasi. Was du zu den roten Linien gesagt hast, ja, das ist absolut klar. Wir haben immer Angst, dass etwas, was wir tun, zur Hilfe der Ukraine, zur Unterstützung der Verteidigung, dass das irgendwelche roten Linien überschreiten würde. Man muss ganz klipp und klar sagen, die roten Linien hat von Anfang an Wladimir Putin und seine Armee überschritten. Die haben immer wieder neue Eskalationsstufen in diesen Krieg gebracht. Die haben jetzt sich Nordkorea dazugeholt als Partner. Die haben sich iranische und nordkoreanische Waffen schon viel früher dazugeholt. Also man muss hier nicht diese Angst haben, dass wir irgendwas überschreiten. Und generell ist das Ziehen roter Linien ja immer auch schwierig, weil wenn ich eine rote Linie ziehe, dann mache ich das ja nur deshalb, weil ich sage, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn du weiter gehst, dann muss auch eine Reaktion folgen. Daher ist es eigentlich ganz interessant, was seit längerer Zeit Frankreich und der französische Präsident Emmanuel Macron machen. Das heißt, in der Politikwissenschaft eine strategische Ambiguität. Er hat gesagt, hören wir auf mit rote Linien ziehen. Mhm. Er soll nicht immer wissen, wie weit er gehen darf. Sprich, wenn du rote Linien ziehst, dann weiß dein Gegenüber auch, okay, bis dahin kann ich aber schon gehen, weil erst dann ist es zu viel. Und jetzt sagen die Franzosen zum Beispiel, wir sagen nicht, was unsere roten Linien sind, aber wir werden sie es dann spüren lassen. Deshalb in dieser Logik sind die Franzosen auch jene, die sagen, wir wissen nicht, ob wir Truppen hinschicken oder nicht. Es kommt darauf an und es kommt auf die Aktionen Russlands an. Russland muss aufpassen, aber wir sind in der Theorie schon bereit, auch eigene Truppen zu entsenden. Und das ist so ein bisschen dieses taktische Spiel, das da quasi gespielt wird auf dem europäischen Schachbrett sozusagen. Und ich meine, fast jede rote Linie, die Putin dann auch immer für sich gezogen hat, ist ja vom Westen auch ignoriert worden. Es ist nicht viel passiert. Am Anfang war es ja eine rote Linie, überhaupt Waffen zu liefern. Dann war es eine rote Linie, Panzer zu liefern. Dann war es eine rote Linie, Jets zu liefern. Aber wie viele rote Linien hat er bis dahin überschritten und wie oft hat er den Krieg eskalieren lassen? Also das ist eine ganz, ja, militärtaktisch schwierige Situation. Aber die westlichen Partner haben gesagt, as long as it takes und whatever it takes, um die Ukraine zu unterstützen und ihre Freiheit zu sichern und zu schauen, sich gegen diesen brutalen, völkerrechtswidrigen, terroristischen Angriff zu wehren.
Interessant an dieser Debatte um rote Linien finde ich auch, dass es zumindest mir so vorkommt, als wäre Europa da irgendwie in die Defensive geraten. Als würde man immer darüber sprechen, was Europa nicht tun sollte, um Russland zu provozieren. Und sobald man online geht, sobald man sich Diskussionen stellt in Foren oder auch auf sozialen Medien, trifft man ganz schnell auf Personen, die dem Westen die Schuld zuschieben. Das können ganz einfache Leute sein, die sich einfach online an der Diskussion beteiligen wollen. Das können Politiker sein, vorrangig von eher rechten Parteien wie der FPÖ oder der AfD in Deutschland. Das können aber auch US-Milliardäre sein. Ein prominentes Beispiel ist Elon Musk, der Tech-Milliardär, der Donald Trump ins Weiße Amt verholfen hat. Oder auch Promis und Podcaster wie Joe Rogan, die eigentlich wenig politisch am Hut haben, aber alle so das Sentiment verbreiten, wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Ukraine-Krieg zu einem dritten Weltkrieg machen. Sind die alle auf Russlands Propaganda reingefallen? Oder würde Putin wirklich den Frieden in der Ukraine suchen, wenn der Westen aufhören würde, die Ukraine zu unterstützen?
Bei dieser ganzen Diskussion finde ich es immer recht witzig, dass eigentlich vielerorts in Deutschland sind zum Beispiel die Grünen jene, die am offensivsten für Waffenlieferungen plädieren. Es sind die AfD-Rechtsaußen, die starken Männer und Frauen sozusagen, die immer sich als Landesverteidiger aufschwingen, jene, die so am sorgsamsten sind und eigentlich fast am ängstlichsten sind. Also du hast Joe Rogan angesprochen, die immer so einen auf starker Mann machen und dann sind sie, ah, da müssen wir aber schon aufpassen. Das ist prinzipiell eine sehr interessante Entwicklung. Sind die jetzt alle von russischer Propaganda betroffen? Es ist natürlich schwierig zu sagen. Es gibt da mehrere Faktoren, alles, was da mitspielt. Ich war vor kurzem bei Dietmar Bichler, ist ein ausgewiesener Desinformationsexperte. Der hat eine recht interessante Unterscheidung getroffen. Es gibt einerseits diese Covered Russian Propaganda, also diese geheime Propaganda, die man nicht sieht. Das zum Beispiel sind diese Trollarmeen im Internet, das sind diese Fake News Kampagnen. Man weiß mittlerweile, dass sie existieren, aber man sieht sie nicht auf den ersten Blick.
Weil auch keine einzelnen Menschen dahinter stehen, sondern eben Trollarmeen, Botfabriken etc.
Genau. Das ist so diese verdeckte russische Propaganda. Dann gibt es die subtile russische Propaganda. Das sind so, sag ich mal, Influencer klassisch jetzt. Die sind manchmal bewusst, machen die das aus Überzeugung. Manchmal ist es auch so, als man bezeichnet die oftmals als useful idiots. Mhm. Das soll jetzt gar nicht so despektierlich klingen, sondern ist einfach so gemeint, dass Russland muss gar nicht viel machen, weil die haben das einfach irgendwie übernommen und die glauben halt daran, sei es jetzt aus ihrer persönlichen Überzeugung, weil sie einfach ja das gut finden oder weil sie einen starken Führer wie Putin einfach gut finden oder weil sie eben durch Jahre von Desinformation gesät einfach quasi im Auftrag Russlands arbeiten, ohne dass sie einen Auftrag haben. Also nicht jeder, der jetzt pro-russische Propaganda verbreitet hat, irgendwie, da gibt es nicht überall Geldflüsse. Manche machen es einfach aus freien Stücken, einfach weil sie überzeugt sind. Und die Gründe dafür sind unterschiedlich. Aber da fallen auch solche pro-russische NGOs zum Beispiel drunter. Dann gibt es die kulturelle russische Propaganda. Da geht es jetzt wirklich darum, zum Beispiel berühmte Russen, die sich für Russland aussprechen, also zum Beispiel Künstlerinnen, Opernsängerinnen, wie wir sie in Österreich auch kennen, aber auch zum Beispiel berühmte Sportler. Und deshalb war am Anfang des Krieges ja auch sehr interessant, wer sind diejenigen, die sich distanzieren von diesem Krieg. Und dann gibt es natürlich noch diese offene russische Propaganda. Das ist das, was ein Wladimir Putin betreibt, was ein Ex-Präsident Dmitri Medvedev verbreitet, alles, was die offiziellen russischen Kanäle, also wo sie sagen, sie machen gar keinen Hehl mehr daraus. Also es ist so mehrstufig von komplett offensichtlich und in die Welt hinaus bis abflachend immer subtiler und dann bis hin zum Verdeckten. Und es wird aber alles auf uns quasi losgeschossen, alles losprojiziert. Und welche dieser Propaganda-Offensiven dich dann trifft und dich überzeugt, das kann man am Ende oftmals gar nicht mehr ausmachen. Aber meistens ist es einfach ein Mix aus vielen. Du hörst Putin sprechen und dann siehst du vielleicht ein Video von irgendeinem Influencer auf YouTube und dann hast du vielleicht noch auf Social Media auf einen Link geklickt, der dir unterschwellig untergejubelt wurde. Und all das bildet dann deine Meinung. Und so könnte das dann dahin sich entwickeln einfach. Also das ist nicht immer so leicht zu erkennen, was genau dich dann am Ende dazu bewegt hat, so zu sein, wie du bist.
Mhm. Gibt es eine Antwort darauf, auf diese Art der Kriegsführung? Oder denkst du, Russland ist dabei, diesen Krieg auf diese Art und Weise zu gewinnen?
Es ist ein paralleler Krieg im Internet und auf allen anderen Kanälen, der geführt wird zu dieser Vollinvasion der Ukraine. Putin hat es geschafft, sehr viele dieser kleinen Schlachten zu gewinnen. Es ist wahnsinnig schwierig, diese Propaganda langfristig zu konterkarieren, weil sie einfach teilweise schon sehr viele Leute überzeugt hat, weil da sehr viel langfristig hineingesteckt wurde und weil einfach sehr viele Leute auch schon dadurch influenced worden sind und weil einige einfach auch der Meinung sind. Das ist ja nicht so, dass bevor das losgegangen ist, alle zu 100% antirussisch waren und jetzt sind wir erst pro-russisch geworden. Also es ist immer schwierig zu sagen, aber es gibt keine Blaupause, wie man diesem Propagandakrieg begegnet, aber man muss sich das im Einzelfall anschauen. Was es aber schon braucht, und das sagen auch die Experten, sind so gesamtgesellschaftliche Ansätze. Sprich, man muss das mal offen kommunizieren seitens der Politik, was passiert. Die nordosteuropäischen Staaten sind natürlich auch jene, die am meisten betroffen sind von diesem Ganzen. Also wir haben die schwerwiegenden Cyberattacken auf Estland vor rund 10 Jahren gesehen. Das hat das ganze Land wachgerüttelt. Natürlich, wenn du die lange Grenzen mit Russland teilst, bist du etwas vielleicht reflektierter oder du siehst diese Gefahr deutlicher vor dir, auch wenn du unter dem direkten Einfluss Russlands oder der Sowjetunion schon gestanden bist und da halt sehr viele tragische Dinge erlebt hast. Die sind vielleicht ein bisschen fitter als wir. Wir müssten noch mehr wachgerüttelt werden. Das Traurige ist, wenn dich schon die Vollinvasion der Ukraine nicht wachgerüttelt hat, was braucht es dann noch? Braucht es jetzt wirklich eine Attacke auf Österreich, eine Sabotage, die wirklich klar ist, oder eine Cyberattacke, um wirklich die Letzten in Österreich noch wachzurütteln? Vermutlich ja. Schade, wenn es so lange dauert. Aber prinzipiell muss man einfach sagen, okay, wir müssen da auch bereit sein, Geld zu investieren in unsere Sicherheitsinfrastruktur. Und vielleicht ganz kurz noch zum Faktor Geld. Das hat vor rund 2 Jahren ein US-Sicherheitsexperte argumentiert, es kostet uns Peanuts, also nichts, die Ukraine zu unterstützen oder sehr wenig. Er hat es jetzt vor kurzem nochmal abgedatet, hat gesagt, okay, jetzt 2,5 Jahre später, wir schauen mal aus. Er sagt, es ist immer noch das Gleiche. Hm. Es ist so, dass der Westen alles, was er bisher für die Ukraine ausgegeben hat, ist irgendwo knapp bei den 200 Milliarden Euro etwas drunter. Das ist ungefähr 0,2% des Bruttoinlandsproduktes, das der Westen erwirtschaftet. Es ist so, dass wenn man es auf die Defense Spending, also die Verteidigungsausgaben, wenn man es dagegen rechnet, dann geben die USA rund 3% ihres Verteidigungsbudgets für die Unterstützung der Ukraine aus. Es ist wahnsinnig viel Geld, braucht man nicht reden, aber im Vergleich ist es wenig. Wenn du denkst, okay, du sicherst eine europäische Demokratie, du stellst Putin klar, so geht es nicht weiter und du bekämpfst einen relativ großen Feind der USA mit 3% Verteidigungsbudget, ohne dass ein einziger US-Soldat in einem Sarg nach Hause kommen muss, dann ist es eigentlich, sage ich mal, ein Geschäft. Mhm. Man darf es natürlich Krieg nicht immer als Geschäft sehen, aber auch die Europäer, 4,2% unserer Verteidigungsausgaben fließen in die Ukraine. Es ist viel Geld, aber im Vergleich dazu ist es immer noch sehr, sehr viel günstiger als das, was auf uns zukommen könnte, wenn die Ukraine eines Tages wirklich fallen sollte, weil dann kommen Fluchtbewegungen auf uns zu. Da gibt es auch Forschungsergebnisse dazu, die wird das 10- bis 20-fache kosten, die europäischen Staaten. Und da können wir uns dann nicht mehr entscheiden, ob wir dieses Geld ausgeben oder nicht, sondern das müssen wir dann einfach. Da kommen diese Menschen auf uns zu. Und es hat auch selbst in mir, sage ich mal, einen Wandel gegeben in den letzten Jahren, sicher, dass man unsere Demokratie einfach verteidigen muss und dass es auch Geld kostet.
Russland führt gar nicht mehr verdeckt, sondern offen Krieg gegen den Westen und es ist Zeit, das anzuerkennen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Fabian Sommerwiller.
Sehr gerne.
Und Sie bleiben jetzt am besten dran, liebe Hörerinnen und Hörer, denn gleich geht es weiter mit dem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über die Insolvenz eines großen österreichischen Motorradherstellers. Wenn Sie unsere Arbeit bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
Bombenangriff mit Verwundeten, Evakuierung mit ständiger Gefahr, Schnellzug mit mobiler Intensivstation, Sekunden mit Bedeutung, Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut, weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde, ist der österreichische Motorradhersteller KTM insolvent. Das Unternehmen will noch diese Woche ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragen. Es fehlen Gelder im hohen dreistelligen Millionenbetrag. Betroffen sind die KTM AG und zwei Tochtergesellschaften. Bis März will KTM die Produktion reduzieren. 300 bis 500 Mitarbeiter werden wohl ihren Job verlieren. Die Insolvenz könnte sich auch auf die Muttergesellschaft Pira Industrie auswirken. Der Konzern hat deshalb bereits ein sogenanntes Restrukturierungsverfahren eingeleitet, das vor einer Zahlungsunfähigkeit schützen soll. Zweitens, zwischen Israel und der Terrormiliz Hisbollah im Libanon gilt seit heute Mittwoch eine Waffenruhe. Sie ist um 4 Uhr früh Ortszeit in Kraft getreten. Die Kämpfe sollen nun 2 Monate eingestellt werden und beide Seiten sollen sich aus dem Süden des Libanon zurückziehen. Israel hat jedoch erklärt, die eigenen Truppen vorerst dort weiter stationiert zu lassen. Das libanesische Militär hat die Bevölkerung deshalb gewarnt, noch nicht in die eigenen Häuser im Süden des Landes zurückzukehren. Trotzdem haben sich bereits tausende Menschen auf den Weg gemacht. Unterdessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen unverändert weiter. Die Hamas gibt sich zwar bereit für einen Deal, hält aber an ihren Bedingungen fest. Dazu gehört der vollständige Abzug der israelischen Armee aus dem Palästinensergebiet. Und drittens, in Österreich wird bald mit Cola, Fanta und Sprite geheizt. Naja, nicht ganz, aber nach einem Produktrückruf von 28 Millionen Flaschen der Softdrinks sollen diese nun in der Biogasproduktion landen. Das Ganze geht auf einen Fehler beim Abfüllen in einer Produktionsanlage im Bezirk Neusiedl am See zurück. Dort war ein Sieb gebrochen und kleine Metallteile konnten in die Flaschen gelangen. Der ORF Burgenland hat nun berichtet, dass die betroffenen PET-Flaschen recycelt und deren Inhalt, also Cola, Fanta, Mezzomix und Sprite, in der Biogasproduktion landen sollen. Welche Flaschen davon genau betroffen sind, das lesen Sie auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Rätsel der Wissenschaft. Der geht in der aktuellen Folge der Frage nach, wieso sich das Universum immer weiter ausdehnt. Rätsel der Wissenschaft finden Sie auf der Standard.at und auf allen Podcast-Plattformen Ihrer Wahl. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie das gerne an podcast@derstandard.at. Wir nehmen auch gerne Ideenvorschläge entgegen. Falls Sie uns dabei helfen wollen, dass uns noch mehr Menschen hören, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement und erzählen Sie Ihren Freunden von uns. Wir freuen uns natürlich auch immer über eine gute Bewertung und einen netten Kommentar. An dieser Folge mitgearbeitet hat meine Kollegin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Bombenangriff mit Verwundeten, Evakuierung mit ständiger Gefahr, Schnellzug mit mobiler Intensivstation, Sekunden mit Bedeutung, Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut, weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.